Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, auf die ich sehr gespannt bin, unter anderem deshalb, weil die neue Chefin der Grünen erstmalig bei uns zu Gast ist und von der uns hartgesottene Hauptstadtjournalisten wie Herr Alexander immer wieder sagen, dass sie anders sei, anders grün, nicht ideologisch, nicht aus der Abteilung lila Lastenfahrrad, sondern pragmatisch, zupackend und sehr hart in der Sache. Und genauso legt sie auch los. Unseriös nennt sie die Wahlprogramme von FDP und CDU. Oder eine Stimme für die Union muss man sich erst mal leisten können, lästert sie. Und sagt mit Blick auf Markus Söder, Konrad Adenauer würde sich im Grabe umdrehen. Herzlich willkommen, Franziska Brandner. Freue mich sehr.
Danke.
Ja, apropos umdrehen, wie kriegt man, und da müssen wir diesen Mann fragen, der sehr genau weiß, wie gefährlich es ist, politische Botschaften falsch zu setzen. Wie also kriegen die Grünen das noch irgendwie umgedreht, was Robert Habeck gerade als politische Idee in die Welt gesetzt hat? Sozialabgaben auf Vermögen, auf Erspartes, Aktien beispielsweise, um den Krankenkassen unter die Arme zu greifen. Schnapsidee oder vielleicht gar nicht so schlechte Idee? Aber schlecht kommuniziert und erklärt. Fragen an Robin Alexander. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und weil Robin Alexander, der stellvertretende Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag, heute hier ist, steht auch der Name eines Mannes im Raum, der nicht hier ist, nämlich der von Elon Musk, über die Frage, ob man Wahlempfehlungen für die AfD veröffentlichen sollte oder nicht, wurde in seiner eigenen Redaktion, glaube ich, heftig gerungen. Mindestens ebenso interessant aber ist es, in diesem Zusammenhang eine Stimme zu hören, dieses Mannes, der den Deutschen seit Jahrzehnten und immer wieder brillant das Internet erklärt und der neulich schrieb, Musk hat sich entschieden, der Gegenwart den Krieg zu erklären. Warum hat sich, das ist die entscheidende Frage, der reichste Mann der Welt innerhalb weniger Jahre so radikalisiert, muss man eigentlich schon sagen. Fragen an Sascha Lobo, herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, Elon Musk, sagt dieser Mann, ist das, was wir fälschlicherweise eigentlich immer nur in Russland vermuten, nämlich ein Oligarch. Einer, der überragende wirtschaftliche Macht hat und mittlerweile auch großen politischen Einfluss. Und Russland ist auch das Stichwort für das zweite Thema, um das es gehen soll. Putins Schattenarmee, Schiffe, die vor allem in der Ostsee offenbar spionieren und sabotieren. Dazu muss man wissen, noch immer verkauft Russland unglaublich viel Öl und Gas. Angeblich, weiß nicht, ob die Zahl stimmt, hat Putin damit allein im vergangenen Jahr die unglaubliche Summe von 193 Milliarden Dollar eingenommen. Und mindestens ein Drittel dieses Gases und Öls wird über die Ostsee transportiert. Was bedeutet all das? Fragen an Carlo Masala. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend Ihnen, Frau Brandner. Erst ganz kurze Frage vorweg, vielleicht an den militären Sicherheitsexperten Carlo Masala. Eben kam die Meldung, Gaza, angeblich Waffenstillstand, die Freilassung der Geiseln steht offenbar und endlich kurz bevor, mit aller Vorsicht, von einer Einigung ist die Rede. Was können Sie uns dazu sagen, Herr Masala?
Also es gibt wohl eine Einigung zwischen der Hamas und Israel, die von Katar, Ägypten, den USA vermittelt worden ist. Die sieht einen dreistufigen Plan vor. Die erste Stufe sind 42 Tage. In dieser ersten Stufe ist vorgesehen, dass die Hamas 33 oder 30 weibliche Zivilisten, weibliche Soldaten, Kinder, Männer über 50 freilässt. Im Gegenzug gibt Israel für jeden Freigelassenen 30 palästinensische Gefangene frei, für jede freigelassene Soldatin 50 palästinensische Gefangene. Die israelische Armee zieht sich zurück aus den Ballungszentren in Gaza an die Ränder von Gaza. Ich glaube, das ist die erste Phase. In der zweiten Phase, also ja klar, und natürlich gibt es einen Waffenstillstand, also es wird nicht mehr gekämpft. In der zweiten Phase soll dann ein sogenannter, was immer das bedeutet, eine sogenannte nachhaltige Ruhe erklärt werden. Gleichzeitig wiederum, Hamas gibt 50 Geiseln frei, Männer, Soldaten und Männer. Und Israel dafür eine noch zu verhandelnde Anzahl palästinensischer Gefangener. Gleichzeitig zieht sich in dieser zweiten Phase die israelische Armee komplett aus Gaza zurück. Und die dauert auch 42 Tage. Mhm. Und die dritte Phase, die dann zeitlich nicht begrenzt ist, sieht vor, dass tote Geiseln gegen tote palästinensische Hamas-Kämpfer ausgetauscht werden, dass ein Wiederaufbauplan für Gaza präsentiert und dann auch angefangen wird zu implementieren und gleichzeitig auch, dass die Grenzübergänge wieder geöffnet werden für den Verkehr sozusagen von Gütern und Personen, glaube ich. Aber da bin ich mir nicht sicher bei den Personen. Das sind die drei Stufen, die vorgesehen sind.
Und unter wessen Verwaltung wird das ablaufen?
Das ist jetzt dieser Wiederaufbauplan. Das steht noch nicht fest.
Was ist ein denkbares Szenario?
Naja, die Israelis wollten sozusagen Gaza, wie soll man das sagen, kantonisieren. Mhm. Ja, und sozusagen haben dafür auch Personen gesucht, die dann in diesen verschiedenen einzelnen Parzellen, die in den Aufbau der Verwaltung übernehmen. Die haben sie aber nicht gefunden. Deswegen ist noch relativ unklar, wie dieser Wiederaufbau aussehen soll, welche Rolle die Hamas da spielen soll. So. Das ist unklar.
Welche Rolle spielt Israel?
Welche Rolle Israel spielt und welche Rolle natürlich auch die Fatah spielt. Also sozusagen der andere große palästinensische Akteur im Westjordanland. Das sind alles noch Sachen, glaube ich, die müssen noch verhandelt werden.
Ich habe gerade wahrgenommen, an der Seite Franziska Bander nickt gerade. Sie kennen auch diese Details?
Ich bin nicht in ganz allen Details drin, aber mir gibt es erstmal große Hoffnung, dass wir die Geiseln freigelassen bekommen. Das ist ja unerträgliches Leid, was dort seit Monaten, jetzt ja über ein Jahr, existiert. Und natürlich auch das Leid auf der palästinensischen Seite. Aber es ist zumindest mal wieder ein Moment der Hoffnung, dass in dieser Region eine Hoffnung auf Frieden besteht. Dass dort noch viele Hürden sind, haben Sie ja gerade angedeutet. Deswegen ist es ja auch in Stufen. Mhm. Aber erstmal finde ich, sind es ja
eine nach langer Zeit mal eine bisschen positive Nachricht. Robin Alexander, warum jetzt? Oder anders gefragt, ist das bereits der Effekt von Trump, der ja eine sehr harte Ansage im Vorfeld gemacht hat, wie ich neulich in einem langen Interview mit Niall Ferguson, glaube ich, noch mal gelesen habe. Schottischer Historiker, der auch sagt, ich habe das Gefühl, das wird sich jetzt bewegen. Das war seine Prophezeiung. Und siehe da, es bewegt sich.
Die Ansage von Trump war, wenn die Geiseln nicht frei sind bis zu seiner Amtsanführung, bricht die Hölle
los. Exakt.
Ja. Jetzt bin ich kein Experte für diese Dinge im Nahosten, aber ich kenne Leute, die gesagt haben, Gaza war schon jetzt die Hölle. Also man, es ist ja nicht so, dass da aus dem Nichts hoch eskaliert worden wäre. Ich weiß das nicht, was da gelaufen ist, auch welchen Kopf sich die Hamas macht, auch ob sich Netanyahu jetzt anders verhalten hat in den Verhandlungen, weil man konnte auch lesen, dass auch Netanyahu nicht durchgängig konstruktiv gewesen sei in den Verhandlungen. Also das ist von Deutschland aus, finde ich, sehr schwierig zu beurteilen. Aber was soll man sagen? Wenn das passiert, ist das ein Glück oder ein Glück im Unglück.
Ist das auch sozusagen ein Zugeständnis an den neuen amerikanischen Präsidenten? Kann man das so?
Also ich glaube, das wird zum Teil eine Rolle gespielt haben. Man soll aber auch natürlich nicht die Rolle der Biden-Administration vergessen, die ja seit, ich weiß gar nicht wie lange, jetzt seit einem Dreivierteljahr oder sowas, wirklich hart immer wieder versucht, so eine Vereinbarung zu erzielen, immer kurz davor war und dann entweder die israelische Seite oder die Hamas sozusagen mit neuen Forderungen gekommen ist oder Forderungen nicht akzeptiert hat. Die haben schon einen großen Anteil daran, dass das, was jetzt passiert ist, passiert ist. Aber ich glaube, natürlich ist das auch mit Blick auf die mögliche Trump-Administration. Also es ist zum einen, dass Netanyahu, der sich von Trump ja sehr viel erhofft mit Blick auf den Iran, jetzt auch irgendwie sozusagen politisch irgendwie nach vorne gehen muss. Und gleichzeitig, Herr Alexander hat es ja gesagt, ja, diese Ankündigung war, es bricht die Hölle los. Also die Hamas musste damit rechnen, dass man sozusagen den Israelis nochmal eine komplette Carte Blanche gibt, bis auf den letzten Hamas-Kämpfer in den Gazastreifen reinzugehen. Und da die Hamas ja ein Interesse an ihrem eigenen politischen Überleben hat, kann das höchstwahrscheinlich auch ein Motiv gewesen sein, jetzt dieser Vereinbarung zuzustimmen.
Sascha Lobo?
Ja, mir fiel eine Parallele auf. Eher sphärisch, aber doch irgendwie vorhanden. Es gab am Beginn des Kalten Krieges diesen Begriff Brinkmanship. Der hat skizziert eine Form von Ideologie, nachdem ein Akteur so tut, als sei er völlig wahnsinnig. Als könnte man ihm alles zutrauen, als würde er über jede Grenze schreiten. Ich vereinfache das ein bisschen, aber in diese Richtung ging es. Und das ist natürlich die Personifizierung von Trump. Und wenn der sowas sagt, wie da bricht die Hölle los, dann ist er jemand, wo ausreichend viele Leute glauben, der ist so wahnsinnig, der ist zu allem imstande. Und das ist schon wieder eine Form von Druckmittel auf übrigens alle Seiten, wo ich mir vorstellen kann, dass das eine Wirkung hat. In anderen Bereichen, wie in der Tech-Sphäre, gerade bei den großen Tech-Sphären, Unternehmern in den Vereinigten Staaten war das ziemlich genau so. Der hat so lange gedroht, bis die Leute gedacht haben, ach, dann spielen wir sein Spiel lieber mit.
In dem Zusammenhang werden wir gleich über Mark Zuckerberg auch sprechen, über die Frage, was da gerade bei Meta, sprich bei Facebook und bei Instagram passiert, Frau Brandner.
Was ich interessant fand in den letzten Tagen, ist ja, dass auch innerhalb der palästinensischen Debatte sich viel verändert hat, indem die Fatah die Hamas für die schlimme Situation im Gaza verantwortlich gemacht hat. Und ich glaube, das war auch ein relevanter Faktor, in dem zum ersten Mal auch dort klar artikuliert wurde, die Hamas hat mit ihrem Angriff auf Israel das Ganze ausgelöst und hat eben auch eine große Verantwortung an der Situation in Gaza. Und ich denke, das war durchaus auch nochmal eine relevante Veränderung.
Interessante politische Botschaft auf jeden Fall.
Ja, es war. Aber da würde ich genauso argumentieren, dass es im Vorgriff auf eine Trump-Präsidentschaft. Weil sozusagen, natürlich hat die Fatah ein Interesse, dass eine Zwei-Staaten-Lösung irgendwann mal realisiert wird. Und wenn man jetzt noch weiter in die Politik betreibt, dass man letzten Endes zu Hamas schweigt und Israel die ganze Schuld gibt, dann verscherzt man es sich möglicherweise bei Trump und der Administration. Also auch da sicherlich ein Vorgriff darauf, dass unter der Präsidentschaft Trump möglicherweise sich eine Situation verändern wird. Und wenn man da nicht auf der richtigen Seite steht, man die Nachteile zu spüren bekommt.
Opportunistisch. Ins Inland, wir haben viel zu besprechen heute. Bin wirklich gespannt, Frau Brandner. Erste Frage an Sie. Seit genau 2 Monaten, ne, sind Sie mittlerweile die neue grünen Co-Chefin. Was haben Sie in der Zeit gelernt? Oder anders gefragt, würden Sie noch mal Dinge in München an berühmte Gebäude projizieren lassen?
Was habe ich gelernt? Ich habe gemerkt, wie herausfordernd natürlich diese Aufgabe ist, andererseits wie viel Freude es auch macht. Also wir haben sehr viele neue Mitglieder in der Zeit gewinnen können. Wir haben großes Interesse.
Wie viele?
Über 25.000, was eine ganz schön erhebliche Zahl ist. Auch bei mir vor Ort in Heidelberg sind viel mehr dazugekommen. Es sind tolle Menschen, die sich einbringen. Und natürlich aber auch in kürzester Zeit ein Wahlprogramm, eine Kampagne aufzusetzen. Ich hatte einen Journalisten, einen Hauptstadtjournalist mal gefragt, Frau Brandner, was haben Sie sich für die ersten 100 Tage vorgenommen? Dann habe ich gesagt, innerhalb der ersten 100 Tagen ist schon die Wahl vorbei. Ja, also das ist ein bisschen herausfordernd, aber ich mag gerne Wahlkampf im Austausch sein und überzeugen. Dafür bin ich auch gerne Politiker.
Darf ich noch mal fragen, weil ich das auch Ihrem Co-Chef nicht ersparen konnte. Wessen Idee war das, in München diese Projektion zu machen?
Wissen Sie, die Überlegung war ja zu sagen, wir gehen mal in Deutschland an unterschiedliche Gebäude, wir projizieren das und der einzige Ort, dass wir projizieren, ja,
die einzelnen Gebäude,
die einzelnen Gebäude nicht. Aber wissen Sie, was ich interessant finde, ist, wo hat es eigentlich in Deutschland zur Debatte geführt? Das ist dort, weil Herr Söder sich darüber aufgeregt hat.
Also bei uns und auch bei Herrn Söder.
Und manchmal denke ich, wissen Sie, vielleicht hatte Herr Söder einfach nur gedacht, verdammt, ich bin nur auf die Idee gekommen, mein Bild auf einen Lebkuchen zu machen. Und deswegen, ganz ehrlich.
War das eine Provokation an Söder oder was war das?
Offensichtlich hat sie ihn provoziert. Ja? Lassen wir es uns so rumformulieren.
Fanden Sie die Idee gut, Frau Brandner? Mochten Sie das?
Ich finde, dass es gut ist, wenn man immer mal wieder auch neue Wege geht. Und ich finde, aber wir reden ja gerade über wirklich die relevanten Dinge in diesem Land. Und da fand ich eben einfach nur die Reaktion von Söder wiederum. Ja, ich meine, der hat offensichtlich immer momentan nichts anderes zu tun, als die Grünen zu kritisieren. Ich frage mich mal, ob in seinem Land nichts zu tun ist.
Darüber reden wir gleich noch, aber nochmal. Also Sie wussten davon?
Dass wir diese Projektion machen, klar, auf die einzelnen Gebäude nicht. Aber wie
Weil
gesagt, wir haben
das. Ihr Co-Chef wusste davon nichts. Er sagte, es war so eine subversive Aktion. Es hat irgendjemand sich ausgedacht und er fand es auch nicht gut.
Wissen Sie, das ist die Aufgabe von uns, ist, dass wir gute Dinge nach vorne bringen. Die einzelnen Gebäude wussten wir nicht. Das ist auch nicht Teil dessen, was wir jeweils dann alles freigeben. Aber natürlich war der Gedanke, dass wir nach vorne gehen, klar machen, dass Robert Habeck eben ein Bündniskanzler ist, der bereit ist, mit anderen im Gespräch zu sein, im Gegensatz zu demjenigen, der ihn sofort kritisiert hat.
Weil wir heute ein bisschen auch tatsächlich oder viel über politische Kommunikation und Botschaften auch reden müssen. Herr Alexander, Bündniskanzler, dann auch noch in München auf dem Siegestor. Wie fanden Sie das?
Ich glaube, das schnallt kein Mensch. Bündniskanzler, was soll das denn sein? Das versteht keiner. Und auch der Rest der Aktion, also Sie sagen ja immer, der Söder ist so eitel und so ich-bezogen. Und vielleicht gibt es auch in der Realität Anlässe, das zu sagen. Aber das ist ja Ihr Punkt, wir sind anders. Aber dann Ihren Mann mit einem ganz großen Kopf mitten in München auf das Tor, also dass Sie jetzt besondere Demut damit ausstrahlen würden, kann man ja irgendwie nicht sagen. Deshalb würde ich sagen, also ich hatte gedacht, das ist so eine typische Werbeagentur-Idee, wo sie nicht rechtzeitig durchgestrichen haben, aber...
Aber dem Bündniskanzler kann ich gerne erklären, was dahinter steckt. Also der Gedanke ist ja zu sagen, dass wir in schwierigen, herausfordernden geopolitischen Zeiten leben, wo offensichtlich die Ränder immer stärker werden und die demokratische Mitte kleiner ist. Und wir riesige Herausforderungen haben, international wie bei uns zu Hause. Mhm. Und wir Akteure, Kanzler brauchen, die Brücken bauen, die bereit sind, Bündnisse zu schmieden. Und die nicht von vornherein sagen, mit dem nicht, mit der nicht, den mag ich nicht, sondern die bereit sind zu sagen, ich gehe Kompromisse ein, ich sag, was die Dinge sind, und dann
schmiede ich die Bündnisse. Eigentlich geht es ja nur um die Union. Weil sie haben ja kein Problem damit zu sagen, wir regieren nicht mit der AfD oder dem BSW. Sie sind nur sauer, dass der Söder sagt, er will nicht mit ihnen regieren. Das ist die ganze Story dahinter.
Nee. Wissen Sie, ich glaube, die Aufgaben sind ja an sich größer. Und es geht auch nicht nur um den Söder, sondern es geht um die Mentalität in dem Land. Ob wir unter Demokraten
mehr im Gespräch sind. Aber dafür haben wir schon viel von ihm gesprochen, dafür, dass es nicht um ihn geht heute Abend.
Das ist seine Themenstellung. Das, aber die Aufgaben ist ja wirklich so.
Ich habe erst mal nach dem Siegestor gefragt, aber Söder ist ja schon ein Thema. Ne? Wie sehr triggert Sie das eigentlich, Frau
Also was Wagner? Ich vielleicht sagen wollte, was mir wichtig ist, dass es generell die Frage ist, in einem Wahlkampf, wie wir einen spannenden Wahlkampf unter Demokraten hinbekommen, ohne die Räume kleiner konstant zu machen. Und das ist eine der Aufgaben, die ich mir auch gestellt habe, zu sagen, wie können wir einen spannenden Wahlkampf, Wettbewerb um die besten Ideen unter Demokraten hinbekommen, der nicht dazu führt, dass man ständig sagt, du gehörst nicht dazu, du gehörst nicht dazu und egal.
Das Schlimme ist, dass ich Ihnen recht geben muss, weil dass die Parteien der Mitte koalitionsfähig bleiben müssen. Ja. Das stimmt. Nur, das muss ich nicht über den tollen Charakter von Robert Habeck erklären. Dazu reicht politische Vernunft.
Schön wäre, wenn das alle so sehen würden.
In dem Zusammenhang, Markus Söder, wie finden Sie das Spiel, das da gerade läuft?
Mein Eindruck ist mittlerweile wirklich, dass Markus Söder halt zum zweiten Mal nicht Kanzlerkandidat wurde, obwohl er es gerne wollte. Und ich habe immer diesen Déjà-vu-Effekt mit 2021, wo er Armin Laschet die Kampagne zerschossen hat. Und manchmal habe ich so den Eindruck, jetzt muss er das irgendwie bei Friedrich Merz auch noch mal machen. Aber wie gesagt, mir geht es darum, dass wir am Ende die Aufgaben angehen, die dieses Land zu beantworten hat. Das ist die Sicherheit, ja, unsere europäische Sicherheit. Wir müssen das Leben wieder bezahlbar machen für die Menschen. Ein Land, was funktioniert. Das sind die Themen, für die ich antrete und die sind groß genug.
Das Interessante ist doch, dass der Söder ja offensiv die Grünen verschmäht. Ja? Aber die Grünen sagen nicht, okay, dann war es das oder so, sondern rücken immer weiter hinterher. Also wenn man sich jetzt vorstellt, In der letzten Woche sagt Robert Habeck 3,5% vom Bruttosozialprodukt in Verteidigung. Mhm. Also alle in der Union wissen, er hat recht, haben sich nur nicht getraut auszusprechen. Dann sagt Robert Habeck, der Obergrüne, wer aus Syrien hier ist und nicht arbeitet und wenn die Lage in Syrien sich ändert, dann muss der zurück. Wo man denkt,
sagt Frau Brandner auch.
Drei Viertel der grünen Bundestagsfraktion wäre sofort in Ohnmacht gefallen, wenn das jemand anders gesagt hätte. Und also es gibt wirklich eine Verbissenheit, dieses Schwarz-Grün von Ihrer Seite noch möglich zu machen, die einem schon echt imponieren muss.
Aber Herr Alexander, es ist nicht korrekte Beschreibung. Es ist ja andersrum, wenn Sie sagen, wir rücken da ran. Das stimmt ja nicht. Wir sind diejenigen, die Probleme adressieren, Lösungen anbieten und dann ist es manchmal, dass die CDU hinherkommt.
Ja, aber wer nicht politisch verfolgt ist, muss zurück. Das haben Sie ja ein paar Jahre lang
anders adressiert, oder? Ich möchte mal bei dem Punkt mit den Militärausgaben bleiben. Herr Habeck war derjenige, der Erste war, der gesagt hat, wir müssen die Ukraine auch militärisch unterstützen. Und das war kein Ranrobben an irgendjemanden, sondern es war die Realität in der Ukraine, die es erfordert hat.
August 21,
August 21. Er wurde dafür viel gescholten.
Auch aus Ihrer eigenen Partei.
Auch aus unserer eigenen Partei. Aber wer derjenige, der gesagt hat, liebe Leute, hier haben wir eine Herausforderung, die nicht ohne Waffen auch zu bewältigen ist. Und jetzt ist er derjenige, der sagt, wenn wir uns diese Welt aktuell anschauen und ich teile das, dann müssen wir gemeinsam als Europäer mehr investieren in unsere Verteidigung. Und das sagt er nicht wegen einem Herr Söder oder wegen einem Herr Merz, sondern weil die verdammte Lage so ist.
Okay.
Und darum geht es doch im Wahlkampf, wie man Antworten findet.
Das ist ja im Prinzip eine Beobachtung, die seit Ende der 90er spätestens völlig klar auf dem Tisch liegt. Tja. Dass politische Akteure, die irgendwas werden wollen, wenn sie links der Mitte stehen, müssen sie so ein bisschen ins Konservative reinragen. Ja, das war bei Schröder, das war so ein sehr konservativer SPD-Kanzler. Und dann Frau Merkel hat gemerkt, oh, eigentlich muss ich so ein paar SPD-Themen mir schnappen, um auch links der Mitte ein bisschen erfolgreicher zu sein, weil sie eben konservativer war. Und das ist für mich so eine völlig normale politische Tektonik. Also da würde ich sagen, da versuchen die Grünen gerade etwas volksparteiiger zu werden. Wie groß der Erfolg dieser Strategie ist, ist, wird man dann ja sehen.
Ich bin da bei Robin Alexander. Das sind schon tatsächlich ganz, ganz neue Töne. Sie haben jetzt sehr geschickt von Migration abgelenkt und sind auf die Rüstungsausgaben gekommen. Und haben dann auch.
Migration angesprochen.
Ja, ja. Migration habe ich auch angesprochen.
Ja. Migration hat auch angesprochen. Und Sie wussten schon, warum Sie es weglassen. Ich meine, so ein Satz. Wer sozusagen hier nicht arbeitet und in Syrien befriedet sich die Lage, der muss dann auch zurück. Der wäre doch noch vor ein paar Monaten in Ihrer Fraktion undenkbar gewesen.
Wissen Sie, erstmal freue ich mich darüber, dass in Syrien wir auch wieder positive Entwicklungen haben. Ganz ehrlich, ich finde, das ist ja erstmal, wenn wir jetzt heute über Gaza, Israel sprechen.
Das tun wir ja alle. Aber,
nee, aber ich kenne ganz viele Syrer, die wirklich auch ihr Land wieder mit aufbauen wollen, die momentan warten und sehen, wohin geht das. Ich kenne syrische Frauen, die abwarten, ob sie dort überhaupt arbeiten dürfen. Und diese Herausforderung,
nicht die Frage, Frau Brandner.
Ja, aber doch, ich finde, das ist ja erstmal der Kontext, in dem wir sind, dass es um viele Menschen geht, die aus diesem Land zu uns gekommen sind, weil
es in dem Land nicht war. Da haben wir ja völligen Konsens. Aber es geht um die Frage, wie viele Leute aus Ihrer Fraktion beißen immer noch in den Tisch, wenn sie so eine Aussage hören?
Warum sollte jemand in den Tisch beißen, wenn wir sagen, wenn in einem Land es wieder friedlich ist und die Menschen auch wieder die Möglichkeit haben, dorthin zurückzugehen? Wir werden dankbar sein über sehr viele.
Er hat gesagt, sie müssen.
Er hat gesagt, wenn dort die Situation sicherer ist und sie bei uns natürlich, nein, wir werden, viele von denen sind unverzichtbar bei uns. Aber klar werden auch viele wieder zurückgehen. Das ist ja.
Zurückgehen müssen.
Aber jetzt
ist das
eine fantastische Gelegenheit für eine politische Ehrlichkeit. Ja. Und zu sagen, das ist nicht besonders links, aber Wahlen kann man offenbar nur noch gewinnen, wenn man einen solchen Satz sagt. Das wäre doch, eigentlich das, was dahinter steht.
Aber Herr Lüttgen, was reden Sie denn hier? Das ist doch nicht rechts. Das ist die Gesetzeslage.
Ich habe von dem Satz geredet, der nicht besonders links erscheint.
Bitte, da hat er recht. Also, nein, aber da hat er doch recht.
Das ist die aktuelle Gesetzeslage.
Nein.
Da hat Herr Alexander doch recht.
Wir sollen uns jetzt keine Märchen erzählen. Also er hat doch recht, Sascha Lobo meine ich jetzt, wenn er sagt, also ihr habt ja beide recht, aber er hat doch recht, wenn er sagt, das ist natürlich eine Veränderung in der politischen Position. Ja. Ganz vieles von dem, was schon ganz lange Gesetzeslage ist, war dennoch gerade mit Ihrer Partei jahrelang nicht möglich.
Aber in dem Feld robben sich die Grünen doch nicht nach rechts, sondern sie robben sich an einer Haltung, die der Bevölkerung weiter vermittelbar ist.
Wir robben uns überhaupt nirgendwo hin, sondern also entschuldigen Sie, wir haben eine Gesetzeslage.
Sie robben mindestens in die Mitte, Frau Brandner. Mindestens.
Wir schauen die Realitäten an. Die Realität in Syrien ist so, dass man hofft, dass es dort so wird, dass viele Menschen zurückgehen können, alle, die zurückgehen wollen. Und bei uns ist die Lage so, dass es sehr viele Menschen gibt, bei denen wir dankbar sein werden, wenn sie bleiben. Es sind übrigens auch viele Familien, die Ausbildung machen. Das sind viele Menschen, wo wir sagen, werden bleibt. Und das ist die Realität. Das hat nichts mit Ranroppen zu tun. Und die Gesetzeslage, die ist heute die, dass wenn man einen Schutzstatus hat und der Schutzgrund wegfällt, ja, dass dann die Schutzgrundlage wegfällt. Das ist ja
die Gesetzeslage ist seit wie vielen Jahrzehnten so, dass wenn jemand aus einem sicheren Herkunftsland kommt, aus einem sicheren europäischen Staat kommt, dann wird er zurückgewiesen, was aber niemals der Fall war. Wie viele Menschen haben wir in diesem Land, die einen abgelehnten Asylbescheid haben und die aber dennoch dann geduldet werden und aus einem Duldungsstatus nach 36 Monaten direkt ins Bürgergeld gehen und dann wenige Zeit später im Zweifel auch Bürger dieses Landes sind. Ich sage nicht, dass das schlimm ist. Ich sage nur, dass das gelebte Realität ist.
Was wir bei diesen Menschen endlich ermöglicht haben, dass die Menschen arbeiten dürfen. Das war nämlich das Unglaubliche in Deutschland, dass Menschen hier Arbeitsverbote hatten, obwohl die arbeiten können, arbeiten wollten und dann andere ihnen vorgeworfen hat, ihr seid in der sozialen Hängematte. Den haben wir jetzt endlich ermöglicht, dass sie schaffen können, dass sie arbeiten können, dass sie eben nicht in das Sozialversicherungssystem reingehen, sondern arbeiten. Und das ist auch absolut richtig gewesen.
Was machen Sie denn mit Leuten, die hier straffällig werden?
Na, das ist die. Auch da gibt es eine Gesetzesgrundlage, die ermöglicht, dass man schwere Straftäter auch wieder abschiebt. Hat diese Bundesregierung übrigens gemacht. Und das ist auch richtig so, dass diejenigen, die nicht auf unserem Grundgesetz stehen, die hier uns schaden wollen, dann auch wieder gehen müssen. Aber das ist die Gesetzesgrundlage.
Das Interessante ist doch, wenn wir uns angucken, was in der Migrationspolitik in der Ampel passiert ist, dann hat Habeck oft Dinge mit Scholz und Lindner verhandelt und seine eigene Fraktion war nicht dabei. Also wie lange wurde die Bezahlkarte aufgehalten und. Also die grüne Fraktion hat eine monatelange Verhinderungspolitik gemacht, die sehr schädlich war, weil der Eindruck entstand, die politische Mitte kann oder will das Problem nicht lösen. Und das Interessante wäre, können Sie es versprechen, dass Sie es diesmal anders machen? Also werden Sie diesmal was Sie sagen, was Habeck sagt, also Position der Mitte, die Sascha Lobo ganz rechts findet, können Sie...
Nein, das habe ich gar nicht gesagt.
Das stimmt.
Nein. Können Sie ein mieses Framing hier...
Das ist echt kein faires Framing.
Okay, ich setze noch einmal.
Er meint es nicht so.
Ich habe vor allem, kommt noch ich rede immer von links und konservativ. Und, aber das ist
wäre das ein Podcast, könnten wir schneiden.
Ja. Wir werden Ihnen den Gefallen nicht tun.
Also, die... In der politischen Mitte gibt es ein Bewusstsein, dass in der Migrationspolitik was anders werden muss nach der nächsten Wahl. Mhm. Teilweise, weil die Leute das verstanden haben und teilweise, weil sie Angst vor der AfD haben. Sind die Grünen damit kompatibel oder tun sie nur so? Und das ist eine wichtige Frage.
Also wissen Sie, wenn Sie sich mal anschauen, was in dieser Legislaturperiode erreicht wurde. Wir haben es hinbekommen, nachdem Herr Seehofer daran jahrelang gescheitert ist, dass wir ein europäisches Asylsystem auf den Weg gebracht haben. Das hat Herr Seehofer über Jahre probiert, wo uns eigentlich allen klar ist, dass wir das europäisch hinbekommen müssen, weil die Länder im Süden, wenn sie alleine gelassen werden, einfach alle durchlassen. Das heißt, dort haben wir endlich eine Regelung gefunden, die mal alle in die Pflicht nimmt, die Verfahren.
Das ist alles nur Beschluss.
Ja, das
die ganzen Einrichtungen gibt es noch nicht. Was Sie gemacht haben, war die nationalen Grenzkontrollen
Herr
zu machen.
Alexander, das kommt noch on top. So, aber wir haben es auch geschafft, endlich mal eine europäische Einigung zu haben. Die kommt jetzt in die Umsetzung, absolut. Die muss beschleunigt umgesetzt werden.
Wo die Grünen im Europaparlament dagegen
gestimmt haben. Das, Frau Baerbock,
deswegen
hat das
ist die Frage so berechtigt.
Ihre Leute haben dagegen gestimmt.
Sagen,
wir haben im Bundestag...
Klassischer Anwendungsfall. Frau Baerbock ist dafür und im Europaparlament wird dagegen gestimmt.
Also wissen Sie, die Herausforderung ist doch, wenn man in Regierungsverantwortung ist, dass man Probleme löst. Wir haben Probleme gelöst, die andere Jahre vorher nicht gelöst.
Nein, aber Sie sagen, wir haben ein europäisches Asylsystem geschaffen. Aber Ihre Leute im Europäischen Parlament haben dagegen gestimmt.
Das
ist, also weil es auch nicht natürlich...
Merken Sie selber, oder?
Nee, wissen Sie, es gibt ja... Nein, Herr Alexander.
Das doch.
Nein, ich merke... Entschuldigen
also ich hoffe,
Sie,
wenn, das. Da, Sie
darf ich
einmal Widerspruch.
Kurz, nein, da ist kein Widerspruch, sondern das ist eine Frage, wenn man ein Teil einer Regierungsverantwortung ist, dass man dann natürlich diese Kompromisse eingeht, die auch nötig sind. Und das europäische Asylsystem ist am Ende kein hundertprozentiges grünes, auch nicht überraschend, aber es ist eines, was uns nach vorne bringt, was Europa endlich ermöglicht, Antworten darüber zu geben. Und natürlich, wenn ich als Parteivorsitzende sage, es ist 100% grün, ist es das nicht. Ist es richtig, in Regierungsverantwortung diese Aufgaben zu lösen, die einem gestellt sind? Natürlich.
Aber nochmal, Ihre Fraktion im Europaparlament sabotiert das sozusagen?
Ja, das nicht sabotiert, sondern die hat die Punkte aufgegriffen und angemahnt, die wir auch noch schwierig saßen, wenn es nämlich zum Beispiel um minderjährige Flüchtlinge etc. gibt. Und dass diese Punkte auch noch erwähnt werden, ist absolut richtig.
Es gibt in dem Zusammenhang ein anderes schönes Beispiel. Gibt gerade einen Untersuchungsausschuss. Die große Frage des Atomausstiegs, die Frage, wie lange lässt man die Dinger weiterlaufen, und die Frage, ob das wirklich ernsthaft ein Kanzlermachtwort sozusagen war oder ob das in Wahrheit ein Deal war zwischen Robert Habeck und Olaf Scholz, um es so aussehen zu lassen, als hätte der Kanzler auf den Tisch gehauen, damit Robert Habeck, und da ist sie wieder, der eigenen Fraktion nicht erklären muss, übrigens Leute, ich will das auch, dass die Dinger länger laufen.
Das hat Herr Alexander geschrieben, ne?
Ja.
Aber nein, wissen Sie, die Situation war ja die, wir hatten eine, ich erinnere mich übrigens noch gut dran, im Dezember 21, als wir in dieses Ministerium kamen, leere Speicher und nicht aus Versehen leere Speicher, sondern leer gespeicherte Speicher und weniger Gas, was aus Russland kam. Wir haben im Dezember schon unglaublich hohe Gaspreise gehabt und uns wurde noch erzählt, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Das hat nichts mit der Ukraine zu tun. Im Januar wurde uns erzählt, das hat was mit dem orthodoxen Weihnachten in Russland zu tun. Ja, da wurde uns was vom Pferd erzählt. Und dann wurde gesagt, Frau Brandner, machen Sie sich keine Sorgen. Mit Deutschland hat Putin ja keine Schwierigkeiten. Machen Sie einfach so weiter. Ja, wo ich gesagt habe, Leute, das ist eine Kriegsvorbereitung, was dort läuft und nichts anderes. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir aus dieser Misere auch wieder rauskommen.
So.
Und deswegen sind wir in Windeseile das Thema LNG angegangen, haben statt 6 Jahren 6 Monate gebraucht. Und dann haben wir gesagt, und welche anderen Dinge müssen wir machen?
Noch tun.
Und da gab es einen Koalitionspartner, der gesagt hat, wir nutzen dieses Momentum, um den Ausstieg wieder zu machen. Und dann gab es bei uns manche, die auch gesagt haben, nee, überhaupt nichts. Und dann haben wir gesagt, aber wir müssen jetzt pragmatisch das, was nötig ist, tun. Und das war die Verlängerung über diesen schwierigen Winter. Und zum Glück haben wir den alle gut gemeinsam bestanden.
So, das war jetzt sehr verdienstvoll und auch sehr ausführlich, aber nicht die Antwort auf die Frage. Alexander, was ist denn da passiert?
Also damals hat Olaf Scholz die Richtlinienkompetenz angewandt.
Genau.
Das ist ein ziemlicher Hammer, weil vorher hat das nur einer gemacht, Adenauer. Also hat lange kein Kanzler gemacht. So, Richtlinienkompetenz heißt, ich schicke einem Minister einen Brief, wo drin steht, du machst das jetzt, obwohl du nicht davon überzeugt bist, weil ich der Kanzler bin.
Richtig. So.
Und 3 Tage lang, bevor dieser Brief kam, hatten sie einen grünen Parteitag. Und auf dem grünen Parteitag haben sie gesagt, es geht ja um 3 AKWs. 3 AKWs wollten sie zum Neujahrstag abschalten, obwohl wir in der Grütze steckten. Und wir stecken nicht in der Grütze wegen Ihnen, sondern wegen Putin. Da haben Sie recht. Also Putin hat das Gas abgestellt. Aber die Idee, in einer Energiekrise zusätzlich...
Im April zu verlängern.
Wie bitte?
Sie haben gesagt, bis zum 1. Januar. Das ist ja,
am 1. Januar wollten Sie abschalten.
Nee.
Doch, Sie wollten am 1. Januar abschalten.
Ich habe ja gerade beschrieben,
dass... Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb und so weiter dieser entsprechenden Kernkraftwerke über den 31.12. hinaus...
Ja, aber
über den 1. Januar hinaus,
Scholz
bis längstens zum 15.04. zu
ermöglichen. Okay, ich setze noch mal einfacher an. Ist es eine gute Idee, in einer Energiekrise laufende AKWs abzuschalten? Und dann könnte sich auf den Standpunkt stellen, das wäre keine gute Idee.
Deswegen haben wir es auch nicht getan.
Nee, aber Sie haben vorher einen Parteitag gehabt, wo Sie gesagt haben, um des lieben Friedens mit Jürgen Trittin willen, lassen wir zu, dass 2 in die Einsatzreserve dürfen und 1 wird ganz abgestellt. Also Einsatzreserve heißt, wir machen aus, aber wir machen nicht kaputt und wenn es ganz schlimm läuft, machen wir wieder an. So, und während Ihr Parteitag das beschlossen hat, haben Ihre Kollegen, Sie waren ja Staatssekretärin von Herrn Habeck, Ihr Kollege Greichen, bekannt aus Funk und Fernsehen seit dem Heizgesetz, hat Mails geschrieben ans Kanzleramt, wenn ihr ein 3. AKW wollt, dann müsst ihr dafür was bieten. Und wenn wir in den Streckbetrieb dürfen, müssen wir dafür was bieten. Und wir hätten gerne ein Energieeffizienzgesetz. Sie haben also mit den AKWs, die Sie in Ihrem Parteitag, wir verhindern, das, wie sagten Sie, das Aus vom Aus von Aus vom Aus, so, ne? Das haben Sie den Parteileuten erzählt. Und in Wirklichkeit haben Sie gesagt, natürlich müssen die länger laufen, damit die Lichter nicht ausgehen. Und jetzt kann man entweder sagen, das ist große Staatskunst von Habeck, Greichen und Frau Brandner, oder man kann sagen, Sie haben Ihren eigenen Parteitag behumst und die FDP gleich mit.
Verzeihung, aber ich weiß nicht, habt ihr euch mal die Welt da draußen angeschaut? Weil mir kommt es gerade so vor, als sei es die kleinstmögliche Diskussion der Welt, sowas zu diskutieren, wer was wann in Mails geschrieben hat, ob irgendein Atomkraftwerk 3 Monate länger läuft oder nicht. Ich meine, das mag jetzt politisch kein überragender Stil gewesen sein, aber es passiert doch gerade so viel dort draußen, wo man jetzt nicht sagen, wer hat wann zu welchem Zeitpunkt was genau gesagt, damit es also, so aussieht, als... Ich finde das Quatsch. Und da gibt es ganz andere Sachen.
Entschuldigung, nee, hallo, muss ich Ihnen widersprechen? Also das eine Detail, ob das möglicherweise ein Deal war oder nicht, ist eine Sache. Gibt aber einen Untersuchungsausschuss zu dem Thema, das ist das andere. Und die zweite Frage, der große Kontext, der dahinter steht, ist, und den, finde ich, muss man schon ernst nehmen, wir leben in einem Land, das unter anderem deswegen nicht mehr wettbewerbsfähig ist, weil die Energiepreise viel zu hoch sind. Und indem führende Ökonomen, Veronika Grimbas unter anderem, nachgewiesen haben, wenn wir diese 3 Dinger, von denen Fatih Birol, der Chef der Pariser Energieagentur, gerade neulich wieder ein sehr aufschlussreiches Interview mit dem gelesen, der sagte, es war ein historischer Fehler der Deutschen, diese AKW, die liefen wie Schweizer Uhrwerke, das war seine Formulierung, abzuschalten, weil ein Industrieland wie Deutschland und Stephen Chu, Physik-Nobelpreisträger, Energieminister unter Barack Obama, sagt es ähnlich und sagt, wie könnt ihr in einem Industrieland, das darauf angewiesen ist, günstigen und absolut verlässlichen Strom zur Verfügung zu haben, wie könnt ihr AKW abschalten.
Das habe ich jetzt das ist nicht der Hintergrund. Mitbekommen, dass Robert Habeck Angela Merkel damals 2011 gezwungen hat, die AKWs abzuschalten.
Wir waren diejenigen, die 3 haben länger laufen lassen.
Das weiß ich, Frau Brandner, also. Aber Fakt ist, sie sind jetzt dennoch aus.
Aber schon allein die Äußerung ist doch der Hammer. Ich meine, Sie haben Parteitag damit gestaltet, dass Sie das gerade nicht machen. Dann haben Sie sich von Scholz dazu zwingen lassen und jetzt sitzen Sie im Fernsehen und sagen, wir haben es gemacht. Und das ist ehrlich gesagt, das führt auch zurück zu der Migrationskiste. Weil ein Robert Habeck strahlt aus, ich habe verstanden, dass ich, wenn der Russe uns das Gas abstellt, nicht die AKWs abstellen kann. Und alle in der politischen Mitte sagen, boah, voll vernünftig. Aber auf dem Parteitag sagt er das Gegenteil. Haben wir den Fall bei der Migration. Sie tun so, Sie haben verstanden, was jetzt Phase ist, aber ob Sie damit über den Parteitag oder über die Fraktion kommen, können Sie nicht beantworten. Und deshalb sind das schon relevante Fragen.
Genau, es ist nicht trivial.
Die Frage ist ja immer die, ob man es dann am Ende die Mehrheit in der eigenen Fraktion dafür bekommt. An uns ist diese Regierung nicht gescheitert, weil wir jemals die Mehrheiten dafür bekommen hatten. Und zu der Energiefrage...
Entschuldigung, wenn ich kleinteilig werde, aber dafür haben Sie nicht bekommen, sonst hätten Sie sich ja nicht von Scholz zwingen lassen müssen.
Aber entschuldigen Sie, am Ende Scholz kann überhaupt gar keine Mehrheiten im Parlament erzwingen. Wenn
Scholz
ich das
hat ihn mit der Richtlinienkompetenz, ja. hat er ihren Minister geholfen. Gezwungen.
Genau.
Aber das ist ja zwei Paar Schuhe, was dann in der Fraktion am Ende möglich ist. Nein, aber ich möchte noch mal zu der Energiefrage kommen, weil die ja sehr relevant ist, die Sie angesprochen haben. Weil natürlich, Sie haben es ja richtig beschrieben, den Ausstieg, den hat Merkel den Ausstieg vom Ausstieg, also vom Ausstieg auf den Weg gebracht.
CDU hat erst 8 und dann noch mal 3 AKW abgeschaltet. Genau. Also sehr viele Terawattstunden,
die abgeschaltet wurden. Das finde ich einfach der Korrektheit halber wichtig zu sagen. Und natürlich haben wir jetzt eine Situation, in der wir zum Glück 60% Erneuerbare haben, die in der Gestehung ja wirklich günstig sind. Also es gibt wenig, was dem entgegenspricht oder was
dafür,
besser ist.
Dafür, dass die so günstig sind, ist der Strom vergleichsweise teuer.
Und was
teuer,
jetzt die Herausforderungen sind, und die sind, wie Sie es auch beschreiben, das ist eine echte Herausforderung, sind die Systemkosten. Also die Frage Transport, wie kommt der Strom von A nach B, vom Norden in den Süden. Dort gibt es jahrelange Planungen der Vorgängerregierungen, die leider nicht mit einer guten Finanzierung hinterlegt waren, sondern wo der Plan war zu sagen, die Ersten, die diese neuen Leitungen nutzen, die zahlen die dann auch komplett. Genau. Und dadurch sind die Kosten dadurch potenziell hoch. Und unser Vorschlag, den übrigens mittlerweile fast alle anderen demokratischen Parteien auch übernommen haben, ist zu sagen, diese Netzentgelte, die strecken wir jetzt, damit wir eben dauerhaft günstige Energie in Deutschland haben. Und dann brauchen wir viele Speicher natürlich, die dazukommen. So. Am Anfang noch Gaskraftwerke. Und Friedrich Merz hat jetzt selber gesagt, dass er die nicht mehr weiterlaufen lassen will, sondern dass er neue bauen will. Ich frage mich dann immer nur, wo. Das ist so wie übrigens, jetzt muss ich noch auf Herrn Söder kommen, ja, der sagt, er möchte Atomkraft haben, aber bitte kein Endlager in Bayern. Das ist dann immer, finde ich, nicht so besonders
überzeugend. Das diskutieren wir dann mit ihm, wird auch wieder Gelegenheit sein. Haben wir auch schon mal sehr ausführlich gemacht. Wir gehen noch mal ins Hier und Jetzt. Wir merken, es klemmt und drückt an allen Ecken und Enden. Und in dem Zusammenhang ist wahrscheinlich auch ein Vorschlag von Robert Habeck zu verstehen. Geht um die klammen Krankenkassen und die Frage, wie kann man die entlasten? Riesenempörung. Habeck will ans Geld der Sparer und so weiter. Wir hören einmal kurz rein, was er genau gesagt hat. Und Sie erklären uns dann, was er damit gemeint hat. Bitte schön.
Wir würden gerne die Beitragsgrundlage erhöhen. Wir zahlen ja alle Sozialversicherungsbeiträge oder diejenigen, die in den gesetzlichen Krankensystemen und Versicherungssystemen sind, Abgaben auf die Arbeitslöhne. Aber zum Beispiel Kapitalerträge sind davon freigestellt. Warum soll eigentlich Arbeit höher belastet sein als Einkommen durch Kapitalerträge? Das leuchtet mir nicht ein und deswegen schlagen wir vor, dass wir auch diese Einkommensquellen, die Menschen ja haben, sozialversicherungspflichtig machen, sodass wir dann den Druck auf die Arbeitslöhne deutlich reduzieren. Arbeiten günstiger machen und die Kapitaleinkünfte werden dann etwas höher mit Abgaben belegt. Das wäre sozusagen ein Schritt zu mehr Solidarität innerhalb des Systems.
Warum ist das so katastrophal falsch verstanden worden? Was hat er gemeint?
Also die Aufgabe, die wir in Deutschland haben, ist ja unser Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Ja, dass es uns gut geht, dass wir gesund leben können und dass es finanzierbar ist. Ich finde, das ist eine Existenzfrage, dass wir uns das alle auch leisten können auf die Dauer. Und wenn wir ehrlich sind, sind unsere Sozialversicherungen auch im Gesundheitssystem so nicht zu halten und nicht finanzierbar. Das weiß eigentlich jeder und keiner spricht das an. Und wir haben die Herausforderungen, nicht nur der demografische Wandel.
Ich denke, das ist ja eigentlich irre, was Sie da gerade sagen. Also nicht jetzt, dass Sie verrückt geworden sind, sondern es ist eigentlich unglaublich. Sie sitzen hier als eine sehr wichtige Person in der deutschen Politik und sagen, alle wissen, dass die deutschen Sozialsysteme am Ende sind. Aber keiner sagt's.
Nee, keiner gibt Antworten darauf, wie wir weitermachen. Und Sie sehen ja momentan in der Situation, führt es dazu, dass die Belastungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber steigen. Das haben alle jetzt Anfang dieses Jahres gemerkt. Und für uns ist es nicht hinnehmbar. Wir sind nicht bereit zu sagen, dass die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes noch weiter leidet und die Bürgerinnen und Bürger noch weniger
dass
netto vom Brutto haben.
Dass Arbeit immer teurer wird, dass Löhne immer höher besteuert werden und Sozialabgaben
zahlen.
Und
deswegen müssen wir an unser Gesundheitssystem ran, wie an andere Systeme auch.
So, und jetzt
da haben
ist die
wir drei
Idee,
Fragen.
Was?
Genau. Das eine ist Effizienzen heben. Digitalisierung, Entbürokratisierung sind viele Faktoren, wie man auch Effizienzen heben kann. Das Zweite ist, dass das, was wirklich eigentlich durch Steuern finanziert werden sollte, zum Beispiel die Krankenversicherung der Bürgergeldempfänger, auch wirklich durch Steuern finanziert wird. Und ein dritter Weg ist, dass wir die Solidargemeinschaft, also derjenigen, die beitragen, erhöhen. Das ist der Gedanke, wie zwischen privater, gesetzlicher man die Solidarität erhöht. Und ein Punkt davon ist auch die Frage, wie geht man mit Kapitalerträgen um? Und unser Ziel ist wirklich die Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber. und eine solide Finanzierung dieser Systeme, weil wir sonst auf Dauer einfach, wenn wir nichts tun, steigen die Belastungen. So. Und das ist, finde ich, nicht
akzeptabel. Die Kritik ist heftig, der Aufschrei ist heftig. Söder wieder, da ist er wieder. Jetzt wollen die Grünen auch noch ans Sparguthaben der Menschen und ihrer Erträge ran. Der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Kapitalanleger sagt, solche Schritte würden die Mittelschicht besonders belasten und so weiter. Frank Schäffler, FDP, nach dem Heizungshammer wäre das die zweite Atombombe für unser Land. Habeck will die Sparer enteignen. Ja, ist ja Schäffler ist immer so ein bisschen.
Ja, ist ja auch Quatsch. Also wissen Sie, das trifft.
Aber können Sie mal in einem Satz erklären, was ist die Idee? Wer hat was zu befürchten? An wen geht's daran?
Genau, also der grundlegende Gedanke ist der, dass man sagt, es gibt in unserem System manche, die nicht entsprechend ihrer Möglichkeiten sich beteiligen. Da reden wir von den ganz starken Schultern. Und es ist nicht die Krankenschwester, das ist nicht der Sparer, es ist nicht derjenige, der in seine private Vorsorge investiert. Das kann ich Ihnen wirklich versprechen, dass die nicht damit gemeint sind. Und deswegen gibt es die zwei Prinzipien von uns. Wir sagen, wir möchten dort entlasten, wir möchten die arbeitende Mitte entlasten. Und ja, es gibt die Kapitalerträge.
Aber bitte, was heißt Kapitalerträge? Also da hat jetzt jemand in ein kleines Aktiendepot angespart.
Ja, dann haben Sie gar nichts zu befürchten.
Sagen Sie doch mal eine Zahl.
Ja, genau. Ab wann?
Seit 4 Tagen schütteln wir jeden Grünen, den wir in Berlin finden, und niemand packt die Zahl.
Genau das,
Frau Brandner. Jetzt machen Sie sich ehrlich.
Ab welcher Summe, Depotwert hat jemand was zu befürchten? Das ist das, was wir heute gerne mal erfahren würden.
Ich kann Ihnen hiermit versprechen, dass diese gerade angesprochen haben. Ja, egal, ob das.
Also 10.000 nicht. 10.000.
Ich gebe Ihnen jetzt nicht die Zahl, die Sie gerne hätten, weil
warum
das auch nicht.
Aber warum?
Nee, wissen Sie, es geht doch darum, dass wir diese Herausforderung haben.
Das ist
doch
eine Katastrophe, Frau Brandner.
Aber wir wissen das gerne vor der Wahl.
Ich gebe Ihnen ja die Prinzipien, mit denen wir reingehen. Übrigens wüsste ich gerne mal von den anderen Parteien, was eigentlich deren Antwort ist.
Aber jetzt wollen wir erst von Ihnen.
Ich habe Ihnen gesagt, das sind unsere Vorschläge, mit denen wir reingehen.
Ihr Vorschlag ist nicht. Erst hat Habeck nichts gesagt. Und dann hat er gesagt, ich mache einen Bürgerrat.
Offensichtlich interessiert Sie die Antwort nicht, weil sonst könnte ich sie kurz geben. Dass wir die Aufgabe haben, hier für eine größere Solidarität in der Finanzierung hinzukommen. Und dafür ist ein Baustein dieser Solidarität auch die Frage nach den Kapitalerträgen. Aber, und das kann ich Ihnen hier versprechen, dass es nicht die Kleinen trifft, dass es nicht die Krankenschwester, nicht der Häuslebauer, nicht der Young Professional, der was sich
Ihre
zur Seite tut.
Ihre Fraktionsvorsitzende hat heute Morgen in Deutschland gesagt, ab 1 Million.
Und die Frage,
wie mit was? Der Aktiendepot
ist offen geblieben. Sie hat gesagt, oder eine
Gewinn,
Million.
Oder
und eine Million Depot, 1 Million Erträge, wir wissen es gern.
Die Aufgabe ist doch die, dass wir dann mit diesen Prinzipien uns gemeinsam hinsetzen, mit denen die andere Vorstellungen haben. Ich
versteht
bin auch offen in den Wegen.
Das versteht keiner.
Ich möchte noch eine Perspektive einbringen, die mir in der Debatte bis jetzt gefehlt hat, die für mich aus meiner Perspektive einen eigenen Aufschrei wert wäre. Sie wird selten adressiert, aber das ist Teil der Problematik in diesem Land. Übrigens auch, was Konkurrenzfähigkeit angeht. Robert Habeck hat den Satz begonnen mit wir alle. Und das Ganze hat geendet, als dass er mit alle ausschließlich Festangestellte gemeint hat. Das ist genau die Perspektive, die ich in diesem Land praktisch immer erlebe. Das war schon bei Corona so, dass Selbstständige und ganz speziell Solo-Selbstständige, die eine wichtige Arbeit in diesem Land leisten, fast 4 Millionen Menschen in ganz vielen Bereichen, quasi die unternehmerische Keimzelle der Gesellschaft, dass die komplett ignoriert werden. An denen geht das alles vorbei. Und am Ende kann das dazu führen, dass genau das, angenommen Robert Habeck wird Kanzler, führt das dann ein, dass genau, weil alle sind dann halt nicht die Selbstständigen, diejenigen, die selbstständig sind und privat altersvorsorgen müssen, weil sie gar keine gesetzliche Alternative haben, dass die plötzlich als Multimillionäre gelten und geschrieben. Das ist schon häufig genauso passiert. Wir haben eine Selbstständigenfeindlichkeit und ich bin sehr traurig, dass diese Diskussion in exakt diese Kerbe wieder reinschlägt.
Übrigens, die Selbstständigen sind eine wirklich der zentralen Säulen unserer Wirtschaft. Und wir haben bei uns im Programm auch Angebote im Sinne von besserer Absicherung und Ermöglichung, Erleichterung. Das sind für uns wichtige Akteure. Ich würde noch mal gerne auf die Frage zurückgehen. Wissen Sie?
Die Summe, die Zahl.
Genau.
Wir wollen die Zahl. Mir geht es darum zu sagen,
wir können sonst nicht schlafen, verstehen Sie?
Wissen Sie, ich habe mir jetzt mal da auch andere Programme angeschaut. Zum Beispiel bei der CDU, da steht drin.
Nein, doch.
Weil, wenn Sie mir sagen,
nein.
Es ist bei den.
Frau Brandner, heute sitzen Sie hier.
Herr Lanz, wenn Sie sagen, ich finde, die Frage ist sehr berechtigt, wenn wir nicht bereit sind, den Topf erstens effizienter zu machen, die Dinge rauszunehmen, die nicht reingehören.
Ich bin doch bei Ihnen. Das ist nicht das Thema, ist auch nicht sein Thema.
Größer zu machen Und dann geht man in die Verhandlungen und schaut am Ende, wie machen wir dieses System sicher. Ich habe von den anderen nichts gehört. Die CDU sagt, wir wollen da irgendwie einen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen. Das ist alles, was die CDU sagt zur Finanzierung der Krankenkassen.
Lassen Sie die CDU
weg? Ja, die gehen in eine Ecke, die feixen und sagen, oh, da haben ja die Grünen mal einen Vorschlag gemacht. Machen selber keinen einzigen. Ich streite mich gerne. Ich bin offen für neue Vorschläge. Mir geht es ums Ziel, die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und dass aber wir ein Frau System Wander, haben, was finanziell
ist. Katastrophe.
Ich freue mich auf bessere Vorschläge.
Wieso geht man, und das ist jetzt nochmal politische Kommunikation, mit einem Vorschlag nach vorne, der offensichtlich überhaupt nicht durchdacht ist, der nicht mit Zahlen hinterlegt ist, der an dem Punkt dann ein unglaubliches Verhetzungspotenzial hat. Ich meine, mehr Steilvorlage für die AfD, aber auch für die CDU, im Sinne von, guck mal, da sind sie wieder, diese verrückten Grünen. Mehr Steilvorlage kann man liefern.
Wissen Sie, Robert Habeck hat mit diesem Vorschlag endlich mal ein Thema angegangen und dieses Schweigen zu dieser Herausforderung gebrochen.
Das ist gut.
Und das finde ich ehrlich gesagt wirklich, wenn wir in diesen Zeiten über etwas diskutieren müssen, dann ist es zum Beispiel die Solidität und die Finanzierbarkeit unseres Gesundheitssystems. Dann geht er mit dem Vorschlag raus. Den kann man kritisieren, den kann man nicht gut genug finden.
Ja, wir wissen ja gar nicht, was es für ein Vorschlag ist, Frau Brandner. Das ist doch das Problem.
Habe ich ja jetzt vorgeschlagen.
Sie schlagen vor, auf Kapitalerträge soll man Abgaben zahlen und dafür werden die Abgaben gesenkt auf Lohnarbeit. Das ist Ihr Vorschlag.
Was prinzipiell eine solidarische Idee ist.
Sie werden doch jetzt nicht sagen, dass er das nicht gesagt hätte.
Doch, ich sage, das ist ein kleiner der Baustein.
Und jetzt wäre doch wirklich interessant, wie viel? Wie viel spart der Angestellte? Wie viel hat er mehr von seinem Gehalt? Und wie viel hat er weniger auf seinem Bankkonto? Mhm. Und solange sie das sich weigern zu sagen, glaubt Ihnen das kein Mensch. Weil das Problem ist auch, dass Ihre Leute unterwegs sind mit, also Felix Banacek hat gesagt, Tante Erna, ihr kleinen ETF nicht. Und die Fraktionsvorsitzende hat gesagt, ab 1 Million. So, und das glaubt Ihnen kein Mensch. Weil das sind so hohe Dinge, dann wirkt es nicht. Sie wollen in Wirklichkeit, dass es alle zahlen.
Nein.
Weil alle zahlen es ja auch aufs Gehalt. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das hier ist das, was die Grünen rumgeschickt haben, was auf Journalisten geantwortet werden soll, die Fragen.
Ja? Was steht da?
Da steht, also wer zahlt das? Wer Millionen in Aktien angelegt hat.
Millionen.
Millionen. Ich lese vor. Selbstverständlich geht es nicht um den normalen Sparer. Und dann, diejenigen, die so viel Geld haben, dass das Geld für sie arbeitet, statt dass sie arbeiten gehen müssen. Die sollten daran beteiligt werden. Das ist das, was Sie den Journalisten erzählen, ihr internes Wording. Jetzt habe ich hier mal Ihr Wahlprogramm mitgebracht. Im Wahlprogramm steht, ich zitiere, die Beitragsbemessung werden wir reformieren und beispielsweise auch Kapitaleinnahmen zur Finanzierung unseres Gesundheits- und Pflegesystems heranziehen. Nichts von Millionen und nicht arbeiten gehen müssen. Und jetzt habe ich hier ein Grundsatzprogramm von 2021. Da steht drin, indem alle Bevölkerungsgruppen in Abhängigkeit von ihrem Einkommen und unter Einbeziehung aller Einkommensarten und so weiter und so fort. Alle Bevölkerungsgruppen, alle Einkommensarten, nichts von Freibeträgen, nichts von Millionären, nichts von nur die, die nicht arbeiten müssen. Also, Sie trauen sich nicht, ihr Konzept, das ehrenwert wäre, zu debattieren. Trauen Sie sich nicht und deshalb kommen Sie ja auch nicht mit rüber und sagen, ab 30.000 Erträge, ab 3.000, ab 300.000, deshalb stehen Sie so blank da, weil sie sich nicht trauen, die Diskussion zu stehen.
Herr Alexander, blank stehen diejenigen da, die gar keine Vorschläge machen. Und wir machen Vorschläge, wie wir dieses System stabilisieren können und die Arbeitnehmerinnen, die Arbeitgeber entlasten können. Und wir gehen mit einem Prinzip, in einem Konzept rein. Und natürlich wird man im Gesetzgebungsprozess dann die einzelnen Zahlen mit den anderen Partnern, ich hoffe noch auf deren Ideen, auch erarbeiten.
Aber Sie gestehen und zu, dass zwischen alle Bevölkerungsgruppen und nur die, die nicht mehr arbeiten müssen, dass dazwischen ein großer Raum ist und man es gerne etwas genauer wissen würde.
Schauen Sie, im Programm, Sie haben es ja vorgelesen, steht dran, dass man Kapitaleinkünfte heranziehen wird. Da steht, ist nicht beschrieben. Da haben Sie auch recht, weil man das natürlich dann gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, wenn man dann koaliert, schauen wird, wie kommen wir dorthin. Ich habe gesagt, wir haben drei Wege, wie wir das System stabilisieren wollen. Effizienzen heben. Das, was aus der Steuer finanziert werden muss, endlich wieder über die Steuer finanzieren und dann es auf eine breitere Basis stellen. Das sind die Privatversicherten und das sind auch diejenigen, die über Kapitalerträge noch hohe Einkünfte haben. Und ich kann Ihnen das hier versprechen, wirklich ist meine Garantie, dass es diejenigen nicht treffen wird, die Sie alle hier im Kopf haben. Nicht die Krankenschwester, nicht derjenige, der bei mir auf der Schwäbischen Alpen Häusle baut, auch nicht derjenige, der einen ETF hat, nicht derjenige, der anfängt. das ist überhaupt von uns ausgeschlossen.
Die Frage ist, wie viel ETF muss er haben, damit er dann relevant wird in dem Punkt. Und das ist die Antwort, die Sie uns sozusagen in dem Punkt
und ihr verweigert. Es wird auch nicht funktionieren. Sie müssen, wenn Sie die Arbeitseinkommen entlasten wollen, was aller Ihren Wert ist, müssen Sie richtig viel Masse machen. Und das kriegen Sie nur, wenn Sie in die Breite gehen. Das kann nicht anders funktionieren.
Wenn man keine Rente hat, wenn man nie in eine gesetzliche Rentenversicherung einzahlen durfte, wie das bei manchen Selbstständigen der Fall ist, dann ist auch vollkommen... versorgen muss. Ja. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten und dann ist man sofort in einem Bereich, wo in Anführungszeichen normale Leute sagen, um Gottes Willen, das ist super reich. Und wenn man in Wirklichkeit sagt, ja, Moment, aber die 2000 Euro, die ich im Monat brauche als Rentner, die ich irgendwann bekomme, dafür brauche ich ein relativ großes Volumen, um das monatlich das überhaupt einzumachen.
Moment, aber das sind doch... Altersvorsorge ist unglaublich
aber das betrifft ihn dann nicht.
Das Erste war, was ich mich gefragt habe.
Betrifft ihn dann nicht.
Also das ist ein Beispiel, die Sie jetzt alle geben, die betrifft das absolut nicht, weil wir haben doch ein Interesse daran, dass die Leute...
Wissen Sie, wie viel er verdient?
Ich kenne seine Kontoauszüge
nicht. Nein, aber es geht ja um die Frage, wie groß muss das Depot sein, um eine Rendite von 2.000 Euro im Monat.
Sascha Lobo muss nicht zahlen.
Ich sage nicht Sascha Lobo, er hat doch gerade darüber gesprochen, dass jemand seine private Altersvorsorge sich wirklich rechtzeitig angeht, investiert und darauf sich ausrichtet. Und das ist ja das, was wir sogar erleichtern wollen. Das ist ja Ziel unserer grünen Politik, dass die Menschen mehr in die Eigenverantwortung gehen und übrigens auch Selbstständige endlich da einzahlen
das
dürfen.
Das haben Sie aber bisher absolut sehr geschickt verborgen, dass das Ihr Ziel ist, ehrlich gesagt. Der Punkt, auf den ich bin auf einer Metaebene gerade, das war das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich das von Robert Habeck und die Reaktionen gesehen habe. Wie ist die Grünen gefühlt seit 2009 vor ausnahmslos jedem Wahlkampf schaffen, irgendwie doch wieder eine Art Veggie-Day einzubauen. Also irgendwie wieder so... Ich weiß nicht, wie gelingt das einer Partei, so konstant...
Der war nicht schlecht.
...so konstant über den größtmöglichen Stein, der da liegt, zu stolpern. Also ich finde es soziologisch auch interessant.
Wir haben ja aus dem Veggie-Day viel gelernt. Ja? Aber eine Lektion haben wir auch nicht... Also was mir wichtig ist... Und das ist vielleicht auch das, warum ich gerne bei den Grünen bin, weil wir eben die Aufgaben angehen und nicht sagen, wir wissen, da ist richtig viel zu tun, wir schließen die Augen und hoffen, dass es sich irgendwie von alleine löst, sondern die Probleme ansprechen, die Themen angehen und dann anderen in den Dialog gehen.
Das ist ehrenwert, ist auch richtig. Sie wissen trotzdem, dass es im Zweifel das Potenzial zum nächsten Veggie-Day hat, weil es zu früh war offensichtlich und nicht richtig ausgegoren. Aber anderes Thema. Was auch ehrenwert ist, ist, Sie sagen, 3,5% vom BIP brauchen wir für Rüstung. Und ich würde nur gerne ganz kurz einmal die Einschätzung von Carlo Masala haben. Ist das das, was nötig ist?
Am Ende des Tages ist es, glaube ich, das, was kommen wird im Rahmen der NATO vereinbart. Mhm. Also es wird irgendwo eine Marge sein zwischen 3 und 3,5 Prozent, auf die man sich einigen wird. Trump geht ja mit diesen 5% rein, was interessant ist, weil ja selbst die USA keine 5% ausgeben. Genau. Aber man weiß sozusagen, dass er diese Zahl einfach nur in den Raum wirft, um mal wieder große Wellen zu schlagen und letzten Endes irgendwo zwischen 3 und 3,5 zu enden. Ja, und es wird darauf hinauslaufen.
So, und in dem Zusammenhang, das jetzt abgeklärt, würde ich gerne von Robin Alexander wissen, welche Rolle könnte der Einflüsterer Musk von Trump in dem Fall bei diesen 5%, bei dieser Zahl gespielt haben?
Darf ich auch noch einen Satz, weil es ja um eine grüne Forderung ging, noch ganz kurz sagen, was wir uns damit, warum wir das machen?
Wir laufen ein bisschen zeitlich aus dem Ruder.
Ich mache es ganz kurz, weil mir wirklich wichtig ist zu sagen, wir haben als Europäer die verdammte Verantwortung, unsere Sicherheit, innere, äußere Sicherheit, gemeinsam wirklich auch zu stemmen. Und wir sehen heute die hybride Kriegsführung, die ganz klassische Kriegsführung. Mhm. Und dort sind die Aufgaben ja zunehmend. Ja? Und natürlich bedeutet es auch viel Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit. Aber für uns ist klar, dass wir es als Europäer zu stemmen haben. Wir sollten auf Großbritannien wieder zugehen. Ich fände es ganz wichtig, sind wir gerade dabei, das müssen wir wirklich verstärken, zu sagen, egal ob die in der EU sind oder nicht, ganz egal, wir gehen diese Verteidigungsfragen zusammen an, die Sicherheitsfragen an, holen da Effizienzen raus und machen endlich das, was schon lange ansteht, nämlich eine europäische Souveränität, eine Friedensmacht Europa auch wieder zu ermöglichen.
Da würde ich jetzt ganz gerne einhaken. Ja. Diese 3 bis 3,5% würden sozusagen dafür sorgen, aller Wahrscheinlichkeit nach, dass die Amerikaner weiterhin ihr Sicherheitsversprechen für Europa aufrechterhalten. Wenn das schiefgehen sollte und die Amerikaner aus irgendwelchen Gründen sagen, wir sind durch mit den Europäern und ihr kriegt von uns nichts mehr, dann reden wir bei europäischer Souveränität nicht mehr von 3,5%. Dann können wir anfangen zu rechnen, ob es 5, 6 oder 7 sind, um das zu ersetzen, was die Amerikaner sozusagen im Rahmen der NATO für europäische Sicherheit zur Verfügung stellen. Das sind zwei verschiedene Diskussionen.
Aber um fairerweise mal zu loben, die Grünen sind am nächsten an der Wirklichkeit.
Ja, ja. Also ja, im deutschen Kontext. Darauf wollte ich gerade hinaus. Und ich würde gerne, weil wir den Mann gerade im Hintergrund gesehen haben, Sascha Lobo fragen, der neulich in einem sehr, sehr lesenswerten Stück über Elon Musk noch mal darauf hingewiesen hat, dass dieser Mann, der gerade sich sehr einmischt in insbesondere europäische Politik, bei Twitter damals noch geschrieben hat, ich ziehe es vor, mich aus der Politik herauszuhalten. Ich glaube, wir haben den
2021 damals,
war das bei Twitter, sogar vorliegen. Und die Frage ist, was ist dann passiert? Da ist der.
Ja, was wir hier haben, sieht bei Elon Musk aus wie eine einzigartige, aber tatsächlich sogar fast internettypische Radikalisierungsgeschichte. Mhm. Dieser Mann hat sich mutmaßlich, und das sind jetzt Mutmaßungen, weil wir stecken nicht in ihm drin, durch private Lebensereignisse plus soziale Medien, absurderweise sein eigenes soziales Medium, nämlich Twitter oder heute X, radikalisieren lassen. In einer Geschwindigkeit, in einer Intensität, die von außen auch an seinen Äußerungen beobachtbar war, die sehr eindrucksvoll ist. Und wir sehen hier, was die persönliche, wirtschaftliche und in der Folge politische Macht eines einzelnen Mannes bedeuten kann, wenn eine Radikalisierung einen unternehmerischen Kopf so stark erfasst.
Und Sie beschreiben in diesem Stück, dass es sozusagen ein privater, ein sehr persönlicher Hintergrund ist, über den wir da sprechen.
Das ist nicht meine These, sondern eine These, die entstanden ist von Beobachtern, wie zum Beispiel Walter Isaacson, der hat eine Biografie über ihn geschrieben.
Der auch der Biograf von Steve Jobs.
Und der auch von Steve Jobs.
Jemand, den man ernst nehmen muss, wenn es um Biografien geht.
Ganz bekannter Biograf, der wirklich sehr, sehr solide arbeitet und dafür bekannt ist. Der hat beschrieben, wie ein besonderer Moment zu einer Art privatem Zusammenbruch bei Elon Musk geführt hat. Und das war, als seine Transgender-Tochter von Elon Musk nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte und sogar gerichtlich hat untersagen lassen, dass in Kontakt besteht und den Namen ablegen, den Namen Musk, den Nachnamen Musk hat abgelegt. Diese komplette Distanzierung vom eigenen Vater, die hat ihn laut Aussage der Person, ich zitiere hier Walter Isaacson, die mit ihm damals zusammen war, die Musikerin Grimes, gebrochen wie nichts davor. Und seitdem scheint es so zu sein, dass dieses, das ist auch ein sehr, sehr typisches, auch in der Forschung anerkanntes Phänomen, dass Menschen mit einer tiefen persönlichen Kränkung offener sind für Radikalisierung. Seitdem scheint das so zu sein, dass er sich zunehmend radikalisiert. Denn dass er sich radikalisiert, ist vollkommen klar deutlich.
Und die These ist sozusagen, das ist der Moment, in dem dieser Kulturkampf gegen das Virus der Wokeness beginnt. Ursprünglich mal für Demokraten auch gespendet hat. Absolut. Und so weiter.
Ja.
Also das war so nicht abzusehen.
Das war so nicht abzusehen, ist aber auch hier wieder nicht ohne Beispiel, dass Leute enttäuscht sind aus verschiedenen Gründen von den Demokraten und die Demokraten in den Vereinigten Staaten.
So, hier, da wirklich ist auch ein Post dazu, ne?
Genau.
Woke Mind Virus killed my son. Richtig. Also dieses Wokeness-Virus hat meinen Sohn getötet.
Genau. Wokeness, muss man sagen, ist das, was so vor 10, 15 Jahren Political Correctness hieß. Das ist eigentlich etwas Gutes, wachsam mit der Sprache umzugehen. Man muss dazu sagen, dass das in manchen Bereichen ideologisch gekippt ist. Das ist vollkommen klar. Ja,
völlig übertrieben.
Es wird übertrieben. Aber was dahinter steht als Ansatz, erstmal so wenig beleidigend wie möglich zu sein oder auch bestimmte Machtstrukturen in der Sprache zu hinterfragen und nicht sofort zu bedienen, das halte ich für sinnvoll. Durch diese teilweise Übertreibung ist es aber zu einem rechten Feindbild geworden, was seinerseits menschenfeindlich ist. Und das, was Elon Musk hier macht, ist Teil einer Radikalisierung zu glauben, dieses Woke-Mind-Virus sei eine komplette, ein Hirngespinst, ein ideologisches Hirngespinst, was den Untergang der Menschheit bewirken soll. Das wird wirklich von ihm fast wörtlich so gesagt. Und in dieser Radikalisierung sieht er sich und die Seinen angegriffen und schlägt mit aller Macht zurück. Er will die Vernichtung der Demokratischen Partei, das sagt er fast wörtlich, die er für den Hort das Woke-Mind-Virus hält. Und in dieser Vernichtung ist er offenbar weltweit bereit, alles, was er hat, sein Geld, seine Macht, seine publizistische Macht, seine PR-Genie, seine unternehmerischen Fähigkeiten reinzuwerfen, um überall weltweit in den westlichen Zivilisationen dafür zu kämpfen.
Das ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, er hat den Demokratien den Krieg erklärt.
Absolut. Er hat sehr viel den Krieg erklärt. Mhm. Er arbeitet mit Verschwörungstheorien. Ihn interessieren Fakten nur noch peripher. Und das ist wirklich eine tragische Geschichte leider. Und das ist einer, die uns angeht, weil er der reichste Mann der Welt ist.
Und was haben Sie gedacht, als jemand, der auch publizistisch so viel tätig ist, als in der Welt am Sonntag, da kommen wir jetzt gleich zu Robin Alexander, ein Wahlaufruf von Elon Musk für die AfD erschienen ist. Nach dem Motto, nur die AfD kann Deutschland retten.
Ich kenne die konkreten Hintergründe der Entstehung nicht. Ich halte den Wahlaufruf für sich genommen für falsch. Ich hätte den so nicht gedruckt, wenn es in meiner Macht gelegen hätte. Aber, und das ist wichtig, weil ich diese Stimme nicht so oft gesehen habe in der publizistischen Sphäre, aber ich kann mir vorstellen, dass man da rangeht in einem Sinn von, hey, wir haben schon viel probiert, es hat nichts geklappt, vielleicht versuchen wir mal anders gegen die AfD oder mit der AfD publizistisch umzugehen. Wie gesagt, ich halte es selber für einen Fehler. Ich kann mir aber vorstellen, mit welcher Intention das passiert ist. Und ich würde nicht automatisch, das wurde häufig gemacht, das halte ich nicht für fair, ich würde nicht automatisch davon ausgehen, dass jetzt plötzlich der Springer Verlag sagt, oh, wir müssen die AfD wählen. Das halte ich für eine falsche Diagnose von außen. Wir können aber gerne Robin Alexander, der hat vielleicht eine tiefere Expertise, fragen.
Mhm. Halten Sie das für einen Fehler, dass das gemacht worden ist, Alexander?
Also ich kann ja nicht aus internen Debatten berichten, aber ich kann mich auch nicht darüber beschweren, dass Journalisten recherchieren. Ich bin ja selber einer. Und dass ich da intern gegen war, hat sich ja rumgesprochen. Aber es ist.
Also, Sie haben, ich habe das im Spiegel auch nachgelesen.
Ich habe gesagt, ich lasse es sein.
Wo Sie darum gebeten haben, macht das bitte nicht. Sie haben, das klang ehrlich gesagt, war ein sehr klarer Appell eigentlich schon, macht das bitte nicht.
Ja, ich.
An den Chefredakteur und andere, so nach dem Motto, das sind wir nicht. Das ist nicht die Welt. Warum wollten Sie das nicht?
Es gab noch mehr Leute bei uns, die das so geschrieben haben. So.
Genau.
Aber das ging ja. Also wieso hat Elon Musk überhaupt Deutschland entdeckt? Ja, das ging ja los, dass er auf X gestellt hatte: Nur die AfD kann Deutschland retten. Über dem Post einer rechtsextremen Influencerin.
Ja. Naomi.
Genau.
Seid.
Ja. Und die Grundidee, lass ihn doch mal erklären, was er damit meint. Der kann man ja gehen. Ich hätte mir das trotzdem anders vorgestellt, weil ich auch die Argumentation nicht so mega überzeugend fand, um das nur anzudeuten. So, aber das sind ja so unsere Innereien. Aber dass Elon Musk sich tatsächlich für westliche Demokratien interessiert, das ist interessant, weil er läuft ja mit der Rhetorik der Meinungsfreiheit. Er sagt ja immer, die Legacy-Medien, also die alten Medien, die sind alle Mist. Und ich mache Meinungsfreiheit, weil bei mir kann jeder posten, was er will. Und wenn man sich jetzt für Meinungsfreiheit interessiert, könnte man ja eine Menge sagen zum kommunistischen China oder zu Putins Russland. Macht er aber nicht. Der hat uns auf dem Kika, der hat ganz viel die Engländer auf dem Kika, mal die Iren und so und sonst wen. Also es geht ihnen um westlich. So, und das ist schon sehr interessant. Und das ist auch etwas, wo ich mir Sorgen mache, wenn man zum Beispiel zurückdenkt, als wir diesen schlimmen Anschlag in Magdeburg hatten, wo der Mensch mit dem Auto durch den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Da gab es am Anfang Berichte, das ist ein Islamist. War dann anders. Hat die Legacy-Media recherchiert. Aber Musk hat sehr lange das gepusht auf Seiten. Und das finde ich falsch, weil ich finde nicht, dass man Falschbehauptungen weiterverbreiten soll. Ich meine, dafür haben wir ja Leute, die recherchieren. So. Und da liegt eine Gefahr, die sehe ich auch.
Das ist auch eine Gefahr. Das ist eine Gefahr, weil Elon Musk sich sogar über selbstgesetzte Korrektive auf seiner Plattform X hinweggesetzt hat, mehrfach.
Heißt?
Er hat ganz am Anfang gesagt, bei mir werden nur Leute gesperrt, nur Themen gesperrt oder irgendwie vermindert, nachdem ein bestimmter Rat sich zusammengesetzt hat. Und dann fiel das ganz schnell hinten runter und angesprochen darauf, warum er das tut, hat er gesagt, naja, die Woken Warrior haben übertrieben, er müsste da jetzt was entgegensetzen. Das ist tatsächlich ein Instrument der Willfährigkeit geworden unter Elon Musk. Mhm. Und das ist das große Problem.
Carlo Masala nickt. Wie fanden Sie diesen Wahlaufruf dann auch zu lesen in der Welt am Sonntag?
Also ich habe den gelesen und mein erster Eindruck war, Musk hat null Ahnung von der AfD. Null Ahnung von der AfD, weil alles das, was er geschrieben hat, stimmt ganz einfach nicht. Und den zweiten Eindruck, den ich hatte, war, den hat seine eigene KI geschrieben. Also dieser Text war sozusagen sprachlich so stümperhaft, ja, dass das nicht irgendwie mit einer schlechten Übersetzung von jemandem zu tun hat, der vom Englischen aufs Deutsche übersetzt, sondern es war einfach, kam mir wie KI-Gerät vor.
Man muss dazu sagen, es gibt eine interessante Erklärung. Denn Musk war vor seiner Politisierung eigentlich bekannt als für etwas, was man Shitposting nennt. Das ist eine Mischung aus Trollen und Unterhaltung in sozialen Medien. Mhm. Das hat er selber oft gemacht. Das bedeutet, man wirft einfach einen Stein in die sozialen Medien und provoziert. Und schaut mal und freut sich, wenn es richtig platscht und platscht. Mhm. Es wäre eine sehr Shitposting-verdächtige Aktion, einfach irgendwas dahin zu werfen in Deutschland, wo man gar nicht so genau weiß, was, und das eine KI schreiben zu lassen und sich dann darüber zu amüsieren, dass es gedruckt wird und dass es eine Wirkung hat und dass die anderen ernsthaft darauf reagieren. Das wäre schon Troll-Trump-Musk-Verlag.
Der Punkt ist, wenn ich noch ganz kurz das sagen darf, also mein Problem mit diesem Text ist nicht der Text alleine. Also wenn die Welt das entscheidet, das zu publizieren, dann soll sie das publizieren. Es gab ja auch eine Gegenrede. Ich finde, das war nicht auf Augenhöhe, weil wenn der jetzige Chefredakteur sozusagen der Welt am Sonntag dagegen spricht und Elon Musk, dann ist das nicht auf Augenhöhe. Aber alles, was seitdem passiert, und das ist mein Problem, läuft auf eine Normalisierung der AfD hinaus. Also, Sie haben eine der wichtigsten deutschen Tageszeitungen oder Sonntagszeitungen, die so einen Text druckt, einen Wahlaufruf für die AfD. Sie haben ein Gespräch zwischen Elon Musk und Alice Weidel dann auf X, das irgendwie fast 1 Million Leute sich anhören. Habe ich auch gemacht. Am 20. steht der deutsche Botschafter und Alice Weidel bei der Inauguration der Trump-Administration. Ansonsten ist da kein Deutscher dabei. Das läuft alles sozusagen in den Augen von Menschen, die sich nicht tagtäglich mit Politik interessieren, die sozusagen sich nicht tagtäglich mit dem Programm der AfD auseinandersetzen, darauf hinaus, dass sozusagen diese Partei normalisiert wird.
Aber zwei dieser drei Punkte sind doch völlig außerhalb von Deutschland. Also ich meine, wenn Elon Musk das entscheidet, auf X zu machen, dann kann da ja in Deutschland niemand was
tun. Aber es wird berichtet darüber.
Ich würde noch mal den Blick auf die Politik lenken, wenn ich darf, weil als Elon Musk auf Twitter gestellt hat, only the AfD can save Germany, da haben ja Leute reagiert, oh Gott, der weiß gar nicht, wer die sind. Also Christian Lindner hat geschrieben, ich habe deine Themen in die Debatte, bitte triff mich. So. Und auch Jens Spahn hat ähnlich argumentiert. Und klugerweise Friedrich Merz hat übrigens nicht getan.
Genau. Ne?
So. Und die Idee, dass Elon Musk da nur nicht genug hingeguckt hätte, die würde ich bestreiten. Weil in UK, also in Großbritannien, unterstützt der Nigel Farage, also das ist der Mensch, der das Brexit verursacht hat.
Ja, jetzt nicht mehr.
Ja, und also er ist sozusagen da von der AfD-Position sogar noch weiter nach rechts gegangen. So, also der weiß, was er tut.
Da reden wir
sich aus der Mitte Elon Musk anheischig zu machen, ist nicht zielführend.
Nee. Okay, kann ich noch mal ganz kurz, weil Sie gerade UK erwähnen. Und ich würde vorschlagen, mit der Bitte um Verständnis, Herr Masala, wir sehen uns einfach in wenigen Tagen nochmal, dann reden wir über Putins Schattenarmee. Wir haben nur noch ein paar Minuten, aber ich würde das wahnsinnig gerne jetzt einmal noch kurz diskutieren. England ist in dem Zusammenhang ein interessanter Fall. Da gab es doch den Anschlag bei dem Konzert von Taylor Swift, war es doch.
Ariana Grande.
Ja, genau.
Nein.
Nee, das war
Der Anschlag, der war auf eine Taylor Swift Tanzgruppe.
So war es. Genau. Exakt, in einem Ferienort, genau.
An einer Stelle.
Was ist da passiert und welche Rolle spielt Elon Musk in dem Zusammenhang? Ja, das ist interessant.
Und da wieder bitte nochmal erinnern, was ich gerade zu Magdeburg gesagt habe. Also unser Anschlag und was er sagt. Und die Briten hatten diesen Anschlag im Sommer vergangenen Jahres. Also ein Mensch verübt einen Anschlag auf eine Taylor Swift Tanzgruppe, also Mädchen, die da tanzen
üben, wie Taylor Swift.
Drei sterben, schrecklich. So, und dann geht sofort los auf X, das war ein Moslem. Das war ein Asylbewerber. Und in Wirklichkeit war das jemand, der schon in Großbritannien geboren ist und dessen Eltern afrikanische Christen sind.
Aus Ruanda, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Aber die haben das lief weiter. Also, und es lief weiter. Also, es lief weiter auf X. Moslem, Asylbewerber, stop the boats, ganz schlimm. Und es ging in England so weit, dass am Ende die Moscheen brannten. Und zwar wirklich. Und dass Polizisten angegriffen wurden auf der Straße.
Hier, glaube ich, gibt ein paar Bilder auch davon. Ja. So, und sehr beeindruckend, und das zu sehen. So, das war die Konsequenz daraus, aus dieser Fehlinformation.
Und das Erschreckende ist ja, dass wir in Europa zum Glück Gesetze haben, die auch im Netz die Wahrheit, die Fakten noch durchsetzen sollen. Und dass aber der zukünftige Vizepräsident Vance gesagt hat, dass wenn die EU gegenüber X, also gegenüber Elon Musk, unser Recht durchsetzt, dass sie dann aus der NATO rausgehen.
Genau.
Und das ist ja das, wo es jetzt gefährlich wird, wenn ein Trump-Vizepräsident sagt, liebe Europäer, wenn ihr glaubt, ihr könnt noch etwas anderes haben als Elon Musk und wie er eben Politik gestaltet, dann macht euch mal Angst mit Blick auf die NATO. Und deswegen
ist Musk ein Oligarch.
Und deswegen ist er ein Oligarch, weil er diese Macht hat. Und nee, deswegen von dem, muss die EU-Kommission
ab jetzt in Russland schon lange nicht mehr rumläuft, ist Elon Musk.
Ja. Und diese Gesetze jetzt durchsetzen und auch sagen, auch der reichste Mann der Welt muss sich im Zweifel an europäisches Recht halten. Und das ist wirklich die Aufgabe, diese Grundlage, Fakten uns zu bewahren, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Aufgaben.
Da würde mich da nochmal die Meinung von Sascha Lobo interessieren. Aber nochmal Southport, was wir gerade gesehen haben bei Alexander. Welche Rolle hat Musk in dem Zusammenhang gespielt?
Naja, Musk hat retweetet aktiv und weil er so ein großer Account hat, hat er dann wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, dass das jemand war, der Moslem ist und Asylbewerber, obwohl das gar nicht stimmt.
Das heißt, er hat dort mitgemischt.
Ja.
Mit und dieser hat er auch Fake News. Mit
die Behauptung gehabt, die britische Polizei würde gegen Weiße härter vorgehen als gegen andere.
Zum Beispiel.
So.
Also Magdeburg ähnlich, ne? Ja. Deswegen, da ist die Analogie.
Genau. Also ich glaube, dass er einfach versucht, Gesellschaften, die in Schwierigkeiten geraten, das gesellschaftliche Klima zum Überkochen zu bringen. Aber nur, weil Sie gerade so selbstbewusst waren, wir müssten natürlich trotzdem eine Debatte führen, wie wir regulieren.
Ich weiß,
und wer bei uns reguliert und so weiter.
Ganz kurz.
Also da darf man auch nicht sagen, jeder, der sagt, da ist was schiefgelaufen.
Ganz kurz.
Das machen wir sofort. Ich würde nur noch mal vorher die Frage davor interessieren. Auch mit Blick auf Carlo Masala und auch auf Sascha.
Ja, ist man
warum doch, macht er das? Was ist das Interesse?
Ich weiß das nicht, aber da ist man bei dem, was Masala sagte. Man sieht es ja bei den Russen. Also die Russen haben den Angang im Moment an unsere Gesellschaften. Alles, was Unruhe stiftet, ist gut.
Das verstehe ich aus der Sicht der Russen. Aber welches Interesse hat dieser Mann daran?
Ja, und es ist ja erkennbar, dass sowohl in Großbritannien als auch bei uns nach Magdeburg auch er zur Unruhe beitragen wollte.
Genau, aber warum? Was ist das, was wir da sehen?
Es gibt dazu eine Thesenlandschaft und natürlich ist die Radikalisierung eine Ebene. Die andere ist, dass eine bestimmte libertäre Grundhaltung, also eine eher antistaatliche Grundhaltung, bei Elon Musk schon lange feststellbar ist. In dem Kontext gibt es eine Ideologie, zu der er sich mal bekannt hat, die nennt sich Long-Termism. Und die geht eher davon aus, dass man die Entwicklung der gesamten Zivilisation betrachten sollte, mit allen Leben und theoretisch möglichen Leben. Mhm. Deswegen auch sein Wunsch, auf den Mars zu reisen.
Deswegen auch der Wunsch, diese Demografiepanik, so viele Absolut, Kinder wie möglich zu zeugen.
So viele Kinder
zeugen,
wie möglich, so auf Gottes Willen, die Geburtenrate darf nicht runtergehen.
Genau.
Wir müssen eine interplanetare Spezies werden. Das ist also jemand, der die Gegenwart verkauft zugunsten einer theoretisch denkbaren, fernen, hochtechnisierten Zukunft. Und in dem Kontext hat man alle Freiheiten, jetzt alle Schandtaten zu begehen, zum Wohl von den Milliarden und Abermilliarden kommenden Menschen, die ja vielleicht irgendwann geboren werden. Das ist, fürchte ich, eine quasi religiöse, sehr, sehr toxische Erzählung. Einmal und das könnte der Grund sein.
Die Position, das Argument von Carlo Masala dazu?
Also ich bin da eher bodenständiger unterwegs und wenn man sich anguckt,
nicht auf Mars.
Mit wem er in Europa gut kann und mit wem er nicht gut kann, dann hat man den Unterschied, er kann sehr gut mit den Rechtspopulisten, die an der Macht sind. Er hat ein exzellentes Verhältnis zu Giorgia Meloni zum Beispiel, er hat kein Problem mit Viktor Orban. Er hat ein Problem sozusagen mit der Bundesrepublik Deutschland, er hat ein Problem mit Großbritannien, ist jetzt zwar kein EU-Mitglied, aber doch nicht ein unwichtiger Staat in Europa. Und ich glaube, letzten Endes geht es über dieses Chaos stiften und sozusagen über die Delegitimierung existierender Regierungen und das Pushen von Rechtspopulisten, Rechtsextremen, geht es darum, letzten Endes auch dieses ganze Gebilde Europäische Union, Europa zu desintegrieren. Darum geht es. Wenn Elon Musk sozusagen in jedem Land, das wichtig ist in Europa, einen Rechtspopulisten, Rechtsextremisten in der Regierung oder an der Regierung hat, dann sind sozusagen bestimmte Dinge aus Sicht auch der Trump-Administration, die auch ein Interesse an der Schwächung Europas hat, im ökonomischen Bereich zum Beispiel, sind wesentlich einfacher zu erreichen, als wenn man es halt mit Regierungen in der Mitte zu tun hat, die sich nicht alles bieten lassen und versuchen sozusagen irgendwo auch Grenzen zu setzen.
Ich fand interessant, dass ausgerechnet Steve Bannon, und letzte Frage dann in dem Zusammenhang an Sascha Lobo, Steve Bannon hasst diesen Mann.
Mhm.
Er hat gesagt, ich würde alles tun, um den zu eliminieren, politisch, weil der hat offensichtlich den Plan, der erste Billionär, also tatsächlich in unserem Sinne Billionär zu werden. Da geht es einfach nur um Macht und Geld und Einfluss. Ihr Blick darauf, mit der Bitte um relativ kurze Antwort. In Amerika unterwirft sich Mark Zuckerberg und sagt, ähnlich wie Musk bei X auch, freie Meinung, Free Speech, keine Kontrolle mehr, kein Korrektiv mehr. Ihr schreibt und sagt genau das, was ihr wollt. Finden Sie prinzipiell gut oder finden Sie den Untergang des Abendlandes?
Ich finde, das muss man differenziert betrachten. Gerade in Deutschland gab es einen Riesenaufschrei, dass jetzt das sogenannte Fact-Checking abgeschafft wird im Reich Zuckerberg. Dass stattdessen die Community Notes, also die Gemeinschaft, die Communities ein bisschen mehr in den Fokus geraten und da versuchen, korrigierend einzugreifen.
So die Weisheit der vielen, der Masse quasi.
Im weitesten, man muss wirklich sagen, im weitesten Sinn. Der große Aufschrei war, jetzt wird die Wahrheit abgeschafft, das sehe ich nicht so. Das System davor war auch schon nicht besonders produktiv. Und man kann nicht auf der einen Seite sagen, wenn die Community Wikipedia macht, ist das das Allerbeste auf der ganzen Welt und taucht immer als großes Positivbeispiel. Mhm. Und wenn die Community das macht, was eigentlich Fact-Checker vorher machen sollen, dann ist es das Allerschlimmste auf der ganzen Welt. Ich würde gerne differenzieren mit der leichten Eintrübung, dass in dem Moment, wo man sich Trump unterwirft, und das war eine Unterwerfungsgeste Richtung Trump, dann ist die Chance, dass was Positives rauskommt, ein Spürchen kleiner als bei Wikipedia. Aber trotzdem diese Einhelligkeit, dass das eine große Katastrophe sei, für mich ist das, was heute unter Fact-Checking gelaufen ist, nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen. Ich bin nicht überragend traurig, dass das zumindest testweise in Amerika jetzt erstmal nicht im Vordergrund steht. In Deutschland läuft es wahrscheinlich sogar noch weiter. Aber ich glaube nicht, dass das die wichtigste und klügste Lösung war, die wir in sozialen
Medien bereits... Weil der Vorwurf war, das ist ideologisch gefärbt. Da sind NGOs, teils halb...
Das ist ein, also für mich waren die ganz großen Probleme, sind Hassrede und Propaganda. Und mir kam es jetzt in den letzten Jahren, Stichwort Putin, nicht so vor, als hätte das Prinzip Fact-Checking besonders intensiv gegen Putin-Propaganda und Hassrede gewirkt. Im Gegenteil, von Mobbing über Stalking im Netz, über russische Propagandakanäle und Trollfabriken, das war so präsent, das war wahlentscheidend, das war auch in Rumänien bei der EU über TikTok am Start. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses alte Instrument jetzt dafür innerhalb der nächsten 3 Monate für großartige Ordnung gesorgt hätte. Es ist eine Zeit für einen Neuanfang, finde ich schon.
Also, wir sind leider am Ende der Zeit. Danke Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Herr Masala, wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Dienstag wieder.
Muss ich gucken, ob ich kann. Kann ich nur noch nicht
sagen. Wenn Sie es irgendwie einrichten können.
Aber danke für die Einladung.
Wir klären das. Wir haben viel zu besprechen. Und danke fürs Verständnis jetzt, die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.